Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir als erstes von ganzem Herzen danken für die Tage, die wir hier haben durften. Danke, dass du uns so viele Zeichen deiner Liebe gegeben hast. Danke, dass du uns hast ankommen lassen. Danke, dass du deine Wunder unter uns gewirkt hast. Danke, dass du Offenheit geschenkt hast, dass du neue Gedanken gegeben hast, dass du unsere Herzen zu dir gezogen hast. Danke, dass du auch das Wunder tust, dass du weiter deine Hand in unserem Leben hast. Danke, dass du der bist, der mitgeht. Dass du der bist, der mit Abraham, Isaak und Jakob gegangen ist. Und dass du auch mit uns gehst, dass wir dir genauso lieb und wertvoll sind. Das ist einfach der Grund. Der Grund dafür ist einfach, weil deine Liebe so unendlich ist. Weil deine Gnade so grenzenlos ist. Weil du nie in Verlegenheit kommst, weil bei dir von allem genug ist. Weil du, wie wir die Woche auch gehört haben, der Allgenügsame bist. Jetzt freuen wir uns auf den Abend, freuen uns auf die abschließende Bibelarbeit von Noah. Bitte segne du sie und segne du uns beim Hören. Hab Dank dafür. Amen.
Kapitel 48. Es geht jetzt bergab mit Jakob und Josef bekommt eine Nachricht. Siehe, dein Vater ist krank. Er nahm seine zwei Söhne, Manasse und Ephraim, mit sich. Und man berichtete dem Jakob und sagte, siehe, dein Sohn Josef kommt zu dir. Und dann steht er ganz überraschend, und Israel machte sich stark und setzte sich auf im Bett, hat sich stark gemacht für diese seine letzte Begegnung mit seinem Josef und mit den beiden Enkeln. Und das Erste, was Jakob Josef dann sagt, ist: Gott, der Allmächtige, erschien mir in Luz im Land Kanaan, und er segnete mich. Und er sprach zu mir: Siehe, ich will dich fruchtbar machen, dich mehren und dich zu einer Menge von Völkern machen. Und ich will deinem Samen nach dir dieses Land zum ewigen Besitz geben. Darüber haben wir ja heute Nachmittag gesprochen bei den Fragen. Diese alte Verheißung, die Geduld und Vertrauen und Glauben gebraucht hat. Und auf seinem Sterbebett, kann man sagen, erinnert Jakob seinen Sohn Josef daran. Und dann sagt er: Ich will deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, die sollen mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören, wie Ruben und Simeon. Was geschieht hier? Der alte Jakob will die Söhne Josefs, Ephraim und Manasse, als Väter der Stämme legitimieren. Er will sie praktisch adoptieren als seine Söhne, obwohl es seine Enkel sind. Denn er erklärt hier, sie sollen sein wie Ruben und Simeon. Das sind ja seine zwei ältesten Söhne gewesen. Damit stellt er Josef auch auf einer anderen Ebene. Und dann wird auch noch einiges, das sagt er erst zu Mur, und dann redet er weiter: Die Kinder, die du dann nach ihnen zeugst, sollen dir angehören, sollen ihrem Erbteil nach dem Namen ihrer Brüder genannt werden. Und er sagte: Als ich aus Padan kam, starb Rahel bei mir im Land Kanaan auf dem Weg, als wir nur ein Stück Weges von Ephrata entfernt waren, und ich begrub sie. Es klingt Heimweh durch, oder? Er hat jetzt gesagt: Das und das habe ich vor. Er hat auch gesagt: Der Gott Abrahams, der war bei mir, der hat das und das verheißen, das habe ich jetzt vor. Aber dann auf einmal blickt er zurück und redet ganz kurz von seiner geliebten Frau Rahel, die er ja unterwegs begraben musste. Und dann bittet er Josef in Vers 9, um die Söhne zu holen. Und er bringt sie, und dann geschieht etwas, das wir schon eher miterlebt haben, und zwar kann Jakob nicht mehr gut sehen. Das war bei Isaak auch. Und als Israel Jakob jetzt die Söhne von Josef sieht, fragt er: Wer sind denn diese? Und Josef antwortete: Es sind meine Söhne, die mir Gott hier geschenkt hat. Sagt ihr das, wenn ihr eure Kinder vorstellt? Das ist meine Tochter, die mir Gott geschenkt hat. Das ist mein Sohn, den mir Gott geschenkt hat. Gut, wenn man das so sagt, wenn man das auch ausspricht. Und er sprach: Bring sie doch her zu mir, dass ich sie segne. Und dann kommt es: Israels Augen waren vom Alter kurzsichtig geworden, dass er nicht mehr gut sehen konnte. Und als er sie nun zu ihm brachte, küsste und umarmte er sie. Und Israel sprach zu Josef, dass ich dein Angesicht noch sehen darf. Darum hätte ich nicht zu bitten gewagt, er hat es aufgegeben. Und nun siehe, hat mich Gott sogar deinen Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm die Kinder von seinen Knien und warf sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Und danach nahm Josef sie beide, Ephraim in seine Rechte zur Linken Israels und Manasse in seine Linke zur Rechten Israels, und brachte sie zu ihm. Er stellt sie ganz sorgfältig so auf, dass der älteste Sohn bei der Rechten, bei der Schwurhand Jakobs ist, und der zweite, der jüngere Sohn, steht links. Und dann geschieht etwas. Da streckte Israel seine rechte Hand aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war. Und seine linke aber auf Manasses Haupt, indem er so seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Es ist, als tut er das absichtlich. Er kreuzt seine Hände. Und er segnete Josef. Damit fängt es an, und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin zu diesem Tag, der Engel, der mich erlöst hat aus allem Bösen, der segne die Knaben. Das ist wieder ein Zeugnis. Das ist wieder ein Zeugnis. Und wir haben auch heute gehört bei den Fragen, wie wichtig das ist beim Segnen, dass wir auch aussprechen, in wessen Namen wir segnen. Und Jakob hat hier ein sehr starkes Zeugnis. Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin. Ich finde das, was er sagt, irgendwie auch ja, enthüllend. Er sagt nicht, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac und auch ich dann gewandelt haben. Er redet nur von seinen Vätern. Abraham und Isaac haben vor Gottes Angesicht gewandelt. Warum sagt er nicht, und ich auch? Er hat ein bisschen recht. Man fragt sich, inwiefern er genauso wie sein Vater Abraham vor Gott gewandelt hat, mit Gott gewandelt hat. Man hat so oft den Eindruck bekommen in seinem Leben, dass Gott ihn herbeirufen musste. Hey, Jakob. Dass es eher Gott war, der mit Jakob wandelte, bis am Jabok-Moment. Mein Vater Abraham, mein Vater Isaac, mein Großvater, mein Vater haben vor Gott gewandelt. Aber dieser Gott hat mich behütet, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Sie ist ein Engel gewesen, der mich erlöst hat aus allem Bösen. Das ist ein Zeugnis. Wisst ihr, was ich so fantastisch finde an diesem Moment? Wir haben gesehen, dass der Sterbende sich stark macht. Und dass der Sterbende sich stark macht, weil der Sterbende der Segnende sein wird. Bei uns ist es oft umgekehrt. Wir segnen den Sterbenden. Und hier ist der Sterbende so stark in seinem Herrn, dass er seine Kinder, seine Verwandte segnen will, bis er stirbt. Und für mich ist das eins der größten Momente in dieser Geschichte. Wir haben so oft Angst vor dem Tod, oder? Und vielleicht sitzen dann Verwandte bei unserem Bett und sagen wir dann noch, ja, wieso bleibst du bei mir? Wie wird das eigentlich gehen? Der Tod ist ja der letzte Feind, sind wir ehrlich, passt nicht, ist ein Fremdkörper. Passt nicht zum Leben und niemand kann uns erzählen, wie es war. Denn die, die das erlebt haben, sind nicht mehr unter uns. Und da sind wir doch oft verunsichert, oder? Und man sieht bei Jakob keine Spur von Unsicherheit. Er ist sogar der Segnende in dieser Situation, wo er sterben wird. Er ist so ruhig, es gibt keine Fragen. Der Sterbende kann der Segnende sein. Das ist für mich ganz stark in dieser Geschichte. Und er greift auch immer darauf zurück, Gott hat, Gott war. Und dann sieht es danach aus, dass er die Kinder, die falschen Kinder segnet, weil seine Hände gekreuzt sind. Und Jakob spricht dann, Josef spricht dann auch in Vers 17, 18. Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine Rechte auf sein Haupt. Bei Isaac wurde nichts gesagt, er wurde nicht gewarnt, das war Menschenwerk. Und hier wird Jakob gewarnt, aber er sagt, es ist richtig so. Warum wissen wir nicht? Aber es ist richtig so, der Jüngere soll wieder, der Zweitgeborene soll wieder vor dem Erstgeborenen gehen. Sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, Vers 19, ich weiß es wohl. Auch er soll zu einem Volk werden und auch er soll groß sein, aber doch soll sein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. Entschuldige, ich bin auf einmal. Ich war am ersten Tag verkühlt und am letzten Tag. Denke, das sind die Emotionen. Ihr kommt und ihr geht. Und ich... Aber ich habe genügend Taschentücher mit. Ich bin jetzt schon gerührt, dass ihr geht. Seid ihr auch gerührt? Ja, ja. Und es ist interessant, dass im Judentum am Sabbat der Vater seinen Söhnen die Hände auflegt und noch immer sagt, Gott, mache dich wie Ephraim und Manasse. Diese zwei haben eine sehr starke Rolle im Judentum. Und dann geht es weiter, Vers 21, und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe. Und ihr werdet mich vermissen. Und wie soll das ohne mich weitergehen? Nee, das sagt er nicht. Gott wird mit euch sein. Ich werde sterben. Und Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Was für ein Vertrauen, oder? Es hängt nicht von mir ab. Ich gehe, es ist meine Zeit, ich kann das voll akzeptieren. Ich muss nicht unbedingt festhalten und alles noch organisieren. Das war ja der große Organisator, der hier vor seinem Sterben steht. Und er hat nichts mehr zu organisieren, hat es endlich gelernt. Gott wird mit euch sein und wird euch zurückbringen in das Land eurer Väter. Er wird treu sein, er hält sich zu dem, was er verheißen hat. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, komm zusammen. Jetzt hat er die zwei Enkel gesegnet, hat sie auf seine Knie genommen. Es ist eher wahrscheinlich eher so gewesen, dass er sie zwischen seine Knie genommen hat. Es waren keine kleinen Jungs mehr, es waren schon auch schon fast erwachsene Jungs. Und also hat er mit Josef einen ganz besonderen Moment gehabt, weil diese beiden Söhne zu Häupter der Stämme gezählt werden in der Zukunft. Das ist wieder ganz unlogisch nach menschlichem Ermessen. Und jetzt ruft Jakob oder Israel seine Söhne zusammen und er hat für jeden Sohn ein persönliches Wort und ein Segen, wobei Juda und Josef mehr gesagt bekommen als ihre Brüder. Wir haben leider nicht die Zeit, um das alles genau durchzulesen, ist aber sehr spannend, um das zu tun. Ich werde ein paar Dinge hervorheben. Es ist klar, auch bis zum Schluss, dass Josef doch der Lieblingssohn war und auch, dass Josefs Söhne eine besondere Rolle haben würden, das habe ich schon gesagt. Aber es ist Juda, Leas Sohn, auf wen dann die erzväterliche Verheißung übergeht und aus wem der Messias angekündigt wird. Das werden wir bald sehen. Und es ist deutlich in dem Segen, den jetzt Jakob seine Söhne gibt, dass er hier vom Heiligen Geist geführt wird und nicht von seinen eigenen Gedanken, denn dann hätte er vielleicht doch nicht Juda diesen großen Platz gegeben, sondern Josef. Es fängt an mit Ruben in Vers 3, du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Du warst wie brodelndes Wasser, haben wir schon gelesen, du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen, du hast es dort entweiht, er stieg auf mein Lager. Ruben hat dadurch, dass er mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen hat, seine Rechte verloren. Sein Erstgeburtsbesitz, das Doppelerbe, das geht eben auf die Söhne Josefs über. Und das Priestertum geht auf Levi, die Fürstenstellung auf Juda über. Das alles gehörte dem ältesten Sohn. Also die Erbschaft war weit mehr als Materielles. Es betraf auch die Position als Haupt oder als Priester der Familie. Und dann kommen Simeon und Levi, die werden hier Brüder genannt, aber auch Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gebordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Die zwei, Simeon und Levi, haben sehr aneinander gehängt. Sie waren eigentlich Verschwörer. Sie waren heftig, sie waren auffahrend. Wir haben sie in Sichem gesehen, gell, nach der Vergewaltigung ihrer Schwester. Und da haben sie so grausam gerecht. Sie haben ihre Schwester so grausam gerecht, was zur Folge hatte, dass Jakob und die Seinen in der ganzen Umgebung gehasst wurden. Und in Vers 7, sie werden zerstreut, sie werden auch voneinander getrennt. Und das sieht man dann auch später bei den Stämmen. Denn der Stamm Simeons war anfänglich groß, ist dann aber bei der zweiten Zählung, die Stämme sind zweimal gezählt worden, war die schon bis auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Anzahl reduziert und wird beim Segen Mose, auch interessant mal nachzulesen, 5. Mose 33, da werden alle Stämme gesegnet, wird er nicht einmal mehr erwähnt. Und die Leviten, Levi, das wurde der Priesterstamm, die hatten keinen eigenen Wohnsitz. Dann kommt Juda und ich möchte kurz bei ihm stehen bleiben, Vers 8. Sein Name bedeutet ja so etwas wie Lob an Gott, gell? Und wir wissen, er war der vierte Sohn Leas. Und bei den ersten drei Geburten hat sie immer ausgesprochen, jetzt soll es anders werden, jetzt muss es doch wirklich so sein, dass mein Mann, hat sie gesagt, sich an mich hängt, dass mein Mann mich überhaupt sieht, dass er mich wahrnimmt, dass er mich respektiert. Und dann kommt der vierte Sohn und ich habe gesagt, das ist ein Lob an Gott gewesen, obwohl sich ihre Umstände nicht verändert hatten. Ich will Gott loben. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf den Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe. Mit Beute beladen steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Er wird sein Kleid im Wein waschen und seinen Mantel im Traubenblut. Seine Augen werden dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Also der sterbende Jakob hat noch was zu sagen. Das ist ja direkt eine große Rede. Juda wird der Vater des Stammes, aus dem König David geboren wird, dessen Haus oder Dynastie über 640 Jahre gedauert hat. Aber die Dynastie Davids, kann man sagen, hat weit länger gedauert als nur 640 Jahre. In der Bibel ist sogar die Rede von ewig. Und das weist hin auf Judas einzigartige Nachkomme Jesus, der für immer herrschen wird. Und wir sehen hier auch in dem, was Juda gesagt wird, immer wieder Andeutungen, Hinweise, die uns erinnern an Jesus. Er wird in Vers 9 verglichen mit einem jungen Löwen. Und wir denken an Offenbarung 5,5. Da heißt es, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Kommt ihr noch mit? Das geht tief, oder? Das geht tief. Man sieht hier Worte, die hindeuten auf Jesus. Nochmals, es werden hier Löwen erwähnt und in Offenbarung 5,5 heißt es, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Und auffallend ist auch, dass in Vers 11 zum Beispiel das Junge einer Eselin erwähnt wird. Und in Sacharja 9,9 wird das Junge einer Eselin erwähnt als Reittier des Messias. Sacharja 9,9. Hier in Mose 49, 1. Mose 49, in dem Segen an Juda wird eigentlich auf den Kommenden, auf Jesus hingewiesen. Vers 10. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt. Was ist Schilo? Das ist das hebräische Zeitwort, da soll es auf hinweisen, Maschal, das Herrschen bedeutet. Und nach der Talmud ist Schilo der Name einer Person, und zwar des künftigen Messias. Der Schilo kommt. Die Juden verstehen das, ja? Aber bei den meisten von euch steht Held. Bei wem steht denn Schilo? Die Hälfte. Held oder Schilo? Aber dieses Wort Schilo, das ist für Juden ein Zeichen dafür, hier geht es um den kommenden Messias. Und Christen sehen hier eben einen deutlichen Hinweis in diesem Segen. Aus dem Stamm Juda wird den geboren, der über Israel und die Völker herrschen wird. Er ist der Friedefürst. Ganz interessant, man soll das nochmal richtig nachlesen und überprüft das nochmal und denkt darüber nach. Es bekommen auf diese Weise alle 12 Söhne von Jakob den väterlichen Segen und eine Botschaft. Aber die von Juda ist weithin die meist bedeutungsvolle, kann man sagen, obwohl Josef bekommt auch eine deutliche Botschaft. Vers 22, Josef ist ein junger Fruchtbaum. Ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Woran denkt ihr jetzt? Ein Psalm 1. Was steht denn da? Hol dem ein Baum an Wasserbächen. Josef wird beschrieben als ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Er ist auch sehr fruchtbar gewesen, denn aus ihm sind dann 2 Stämme hervorgegangen. Und dennoch geht den erzväterlichen Segen, der nicht auf Josef über der Messias kommt aus Judas Nachkommen. Immer wieder, wenn man das durchliest, wenn man den Segen Jakob sieht, das muss lange gedauert haben, der hat sich wirklich stark gemacht. Ich denke, Gott hat ihn stark gemacht. Immer wieder ist die Rede von Gott. Immer wieder ist die Rede von Gott. Wir finden in den Versen 24 und 25 5 Gottesnamen oder Beschreibungen. Der Mächtige oder der Starke Jakobs. Der Gott deines Vaters. So hat Gott sich auch mal an Jakob offenbart. Der Hirte Israels, denken wir an Jakobs Zeugnis, der Herr war mir mein Leben lang ein Hirte. Der Fels oder der Stein Israels und der Allmächtige El Shaddai. Interessant, dass ein Nachkomme von Ephraim war der Prophet Samuel. Und ein Nachkomme von Manasse war der Richter Gideon. Es ist interessant, wenn man das alles so nachforscht und sieht, welche bekannte Figuren oder welche Leitungsfiguren aus welchen Stämmen hervorgegangen sind. Nachdem Jakob dann mit allen seinen Söhnen gesprochen hat, versammeln sie sich in Vers 29, versammeln sich für die letzten Anweisungen. Und das geht dann um Anweisungen in Bezug auf Jakobs Begräbnis. Er gebot ihnen und sprach zu ihnen, ich werde zu meinem Volk versammelt werden, begrabt mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters. In der Höhle auf dem Acker Machpela Mamre gegenüber, im Land Kanaan, also bitte nicht in Ägypten, wo Abraham den Acker als Erbbegräbnis gekauft hat von Ephron dem Hethiter. Dort hat man Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort hat man Isaac begraben und seine Frau Rebekka. Und dort habe ich auch Lea begraben. Der Acker und seine Höhle wurde den Hethitern abgekauft. Dort habe ich auch Lea begraben. Wir haben nichts davon gelesen. Es ist sozusagen im Stillen geschehen, aber es ist geschehen. Die ungeliebte Frau hat einen Platz bekommen im Familiengrab. Während die so geliebte Frau aus Not unterwegs begraben werden musste, weil sie auf dem Weg nach Ephrata, nach Bethlehem starb, nach der Geburt ihres Sohnes Benjamins. Dort habe ich auch Lea begraben. Ich finde das doch ein Ehrenbeweis, so nachher. Sie wird extra erwähnt und sie wird in dem Grab neben Jakob liegen. Vielleicht sagt er, naja, hat sie selbst nichts mehr davon gemerkt. Aber trotzdem, ich finde das großartig. Und nochmals, ich finde das großartig, wenn man so in aller Ruhe über sein Sterben reden kann. Und wie man auch Maßnahmen treffen kann und sagen kann, so soll es sein und so soll es nicht sein. Es ist Jakob unheimlich wichtig, dass er nicht in Ägypten begraben wird. Und später sehen wir das auch bei seinem Sohn Josef, der natürlich einen sehr hohen Posten hatte in Ägypten. Und ich denke, dass der Pharao ihm gerne ein riesiges Grab irgendwo in einer Pyramide gegeben hätte. Und Josef sagte, ich auch nicht. Ihr sollt eben mich balsamieren und dann aufbewahren in einem Sarg. Und wenn ihr dieses Land verlässt, denn die haben alle festgehalten an Gottes Verheißung, dann will ich mit. Das ist ein Glaube, gell? Dann will ich mit. Auch wenn ich gestorben bin, ich will mit. Will hier nicht bleiben. Wir haben eigentlich ja keine Zeit mehr, um uns mit dem Begräbnis Jakobs zu befassen, aber es war ein enormes Ereignis. Es wurde ganze 70 Tage in Ägypten getrauert. Das sind nur 2 Tage weniger, als für einen König üblich war. Also das war enorm ehrenvoll. Und danach wurde der Sarg mit einer Ehreneskorte von Hofbeamten und Militär nach Kanaan gebracht. In Vers 8 vom Kapitel 50 lesen wir, dass er begleitet wird. Ich lese das doch einmal. Da zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben, und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao hinauf, stellt euch das mal vor, alle Ältesten seines Hauses, alle Ältesten des Landes Ägyptens, dazu das ganze Haus Josefs und seine Brüder und das Haus seines Vaters, nur ihre Kinder, Schafe und Rinder ließen sie im Land Gosen zurück. Es begleiteten ihn auch Wagen und Reiter, und es war ein großer Heerzug. Dieser Mann, der als Hirte nach Ägypten gekommen ist, dieser Hirte, der vor dem Pharao gestanden ist und ihn gesegnet hat, dieser Mann, der von Gott gesegnet wurde und immer wieder gerufen wurde in die Gemeinschaft mit ihm, dieser Mann, mit dem Gott so viel Großes vorhat. Und dann kommen sie zu Tenne Atad in Vers 10, jenseits des Jordan, und hielten dort eine große feierliche Totenklage, denn Josef veranstaltete für seinen Vater eine 7-tägige Trauer. Und als die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, die Trauer bei der Tenne Atad sahen, sprachen sie, die Ägypter halten da eine große Klage. Und daher wurde der Ort, der jenseits des Jordan liegt, die Klage der Ägypter genannt. Ein kleiner Mensch, aber anscheinend doch sehr einflussreich und bekommt ein ehrenvolles Begräbnis. Und nach diesem Begräbnis reist die Familie zurück. Die Söhne handelten so, Vers 12, wer ihnen befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kanaan, berufen ihn. Und dann heißt es, Vers 14, Josef kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seinen Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Das Ende eines, was sagt man, faszinierendes Lebens, oder? Zurück ins verheißene Land, auch nach seinem Tod. Festgehalten an die Verheißungen Gottes, begraben von seinen Söhnen, die 12. Das Ende des Lebens. Und da heißt es in Vers 15, dass Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war. Natürlich haben sie das gesehen manchmal. Sie sprachen, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Interessant, was hier geschieht. Sie haben Josefs Gnade erfahren, aber sie haben es nicht ganz annehmen können.
Es gibt auch Christen, die sagen, wir wissen, dass Gott gnädig ist, aber gilt uns das? Ist das für uns gemeint oder vielleicht nur für andere? Das sieht man hier ein bisschen bei den Brüdern. Es war alles in Ordnung, aber jetzt auf einmal zweifeln sie. Geht das so weiter? Ist er uns wirklich gnädig oder war es nur dann? Und da sieht man auch eben eine Ermutigung drin, Gott ist und bleibt gnädig. Wir müssen nicht daran zweifeln. Denn es war nicht Jakobs Geschichte, es war und ist Gottes Geschichte. Und etwa 400 Jahre später ist eine ganz große Truppe von Menschen unter Mose aus Ägypten weggezogen, genauso wie Gott es gesagt hat. Ihr werdet 400, 420 Jahre in Ägypten leben und dann werdet ihr wegziehen und wieder ins verheißene Land zurückkehren. Gott lässt nicht los, was seine Hand begann, und er tut, was er verheißen hat. Und damit ist die Geschichte Jakobs, wie ich sagte, viel mehr als eine Menschengeschichte. Es ist Gottes Geschichte. Er hat neu mit Abraham angefangen. Es ging weiter über Isaak, es ging weiter über Jakob, es ging weiter über die 12 Söhne. Und dann ging es noch weiter. Denn als Jesus vor gut 2000 Jahren als Mensch nach dieser Erde kam, dann heißt es in Johannes 1, Vers 1, dass er in sein Eigentum kam, dass aber die Seinen ihn nicht aufnahmen. Das jüdische Volk, der Großteil des jüdischen Volkes, hat Jesus nicht als Messias erkannt. Sie besaßen die Schriften, sie besitzen die Schriften, die von Jesus erzählen, aber der Mehrzahl hat sie noch nicht angenommen als Messias. Und der Ungehorsam des Volkes Gottes hat dann eigentlich die größeren, weltumfassenden Pläne Gottes in Bewegung gesetzt. Er, der Messias, Jesus, der Retter der Welt, hat für uns den Weg geöffnet zum Allmächtigen, zum El Shaddai. Wir dürfen uns durch den Glauben an Jesus Christus geliebte Kinder Gottes nennen. Wir sind dazugekommen zu Gottes Volk, nicht anstatt, sondern dazu. Denn das jüdische Volk ist nach wie vor Gottes geliebte Volk, und uns passt auch Bescheidenheit. Denn das jüdische Volk bleibt Gottes erste und geliebte Sohn, trotz der Tatsache, dass viele, viele Jesus abgewiesen haben. Das trifft mich besonders, weil ich 4 jüngere Geschwister habe, die Juden sind. Aus der zweiten Ehe meines Vaters, eine jüdische Mutter. Und ich finde das so was Besonderes, dass meine Geschwister zu diesem Volk gehören, und so tragisch, dass sie nichts davon halten, dass es ihnen auch nichts bedeutet. Und Gott hat uns die Aufgabe gegeben, um das Evangelium weiterzuerzählen. Nicht nur an unsere Nachbarn, nicht nur an die, die nahe sind, sondern auch ferner, auch an Gottes Volk. Wir dürfen sie zur Eifersucht bringen, hat die Bibel gesagt, indem sie sehen, wie gut das ist, dass man mit Gott leben kann, wie gut das ist, dass der Messias gekommen ist. Wir schließen ab mit Worten Jakobs, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben. Der Gott, der mich behütet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, Kapitel 48, Vers 15. Das sind nicht nur Worte, wir haben es in Jakobs Leben gesehen, oder? Der Gott Jakobs, unser Gott, ein Hirte. Und so hat sich auch Jesus vorgestellt, der in diese Welt gekommen ist als Retter der Welt. Er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Man wird bei mir Weide finden, ein- und ausgehen. Und wir sind dazu eingeladen, um wie Jakob, wie Abraham, wie Isaak vor Gottes Angesicht zu wandeln. Oder wie Paulus das sagt, 1. Korinther 1, 8 und 9, um in Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Jesus bietet sich uns an als Hirte, der uns behüten und führen will auf unserem Weg. Auch morgen, wenn wir nach Hause gehen, ob wir jetzt alleine sind, verheiratet, mit Kindern oder ohne Kinder, Gott kennt unsere Umstände, weiß auch, was uns erwartet. Aber das Größte, das uns erwartet, ist die Gewissheit, erwartet uns nicht, ist schon da, die Gewissheit, dass wir nicht alleine sind. gehen, sondern dass der Hirte da ist. Wisst ihr noch, dass Jakob irgendwann gesagt hat, und ich wusste es nicht. Ich war mir das nicht bewusst, ich habe da nicht daran gedacht, Gott, dass du da bist. Und ich hoffe, dass diese Geschichte uns dazu ermutigt hast, dass wir uns auch sagen, wir wissen es und wir halten das fest. Und auch wenn wir morgen nach Hause kommen und es gibt nicht diese tolle Gemeinschaft, nicht dieses gemeinsame Singen, nicht uns, dann gibt es ihn. Und er ist der Wichtigere. Und wir dürfen unseren Weg getrost und auch mit Freuden mit ihm gehen. Und wir dürfen auch wissen, dass wenn die Zeit kommt, dass wir sterben, dass er da ist. Das hat uns auch Jakob gezeigt. Und diese Ruhe, dieses Sagen, es ist meine Zeit da, ich kann gehen, das wünsche ich uns alle zu, dass wir so vertraut mit unserem Herrn sind, dass diese Angst weg ist, dass der Tod tatsächlich seine Stachel verloren hat, dass wir wissen, dass wir mit ihm leben dürfen bis in die Ewigkeit. Und dass unser Sterben, wann es halt auch kommt, nur ein Weg ist zu Jesus. Auch wenn ich im finsteren Tal gehe, durchs finstere Tal, dann bist du, Herr, bei mir. Herr, wir kennen die Worte von Petrus, wo sollen wir hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben dir, oh Gott, in diesen Tagen gesehen, als der Allmächtige, der Allgenügende, der Treue, der Hirte, der Rufende, auch das, der immer Einladende, der Geduldige. Und wir sind so dankbar, Herr, dass du uns auch gerufen hast in die Gemeinschaft mit dir. Und wir sind so dankbar, dass wir wissen dürfen, dass du morgen, wenn wir nach Hause gehen, dass du uns den Weg bahnst, dass du mit uns gehst. Wir sind so dankbar, Herr, dass wir keine Angst haben müssen, weil du bei uns bist, uns beschützen willst, halten willst. Wir wollen dich anbeten, Herr, und dir danken, dass du uns überhaupt siehst. Das haben wir auch in der Geschichte öfters gesehen. Und du, Gott, sahst. Du kennst eine jede von uns und du liebst uns. Und du hast etwas in uns angefangen, das du fortsetzen willst, bis Jesus wiederkommt. Und wir beten füreinander. Wir beten, Herr, dass du mit uns allen vorankommst, dass wir die Frauen werden, die du vor Augen hattest, als du uns geschaffen hast. Herr, wir wollen dich um deinen Segen bitten, aber wir möchten auch aussprechen, dass wir danach verlangen, dass wir selbst auch andere zum Segen sein können. Und das bitten wir auch, Herr, dass du uns verwendest, einsetzt als Salz und Licht, dort, wo wir sind, vielleicht in der eigenen Ehe, in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Arbeit, wo halt. Wir wollen nicht nur fragen, Herr, segne uns, wir wollen bitten, Herr, setze uns zum Segen. Und so beten wir füreinander, auch für die kommende Nacht. Danke für dieses Haus, für diese Tage. Wir waren in einer Oase bei dir. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.